Ja, mir geht's mal wieder so, wie schon mehrfach, dass ich denke, ich brauche eigentlich nicht mehr predigen. Diese Zeugnis bzw. diese Eindrücke, den Wochenspruch, den du aufgenommen hast, Lydia, die Gebete. Ich habe Jutta gesagt, ich brauche eigentlich nicht mehr predigen. Es passt einfach so zusammen. Ich bin wirklich beglückt. Ich habe einen Text ausgesucht, wo ich mal wieder viele Fragen habe. Und ja, viele von euch kennen den Text. Die Geschichte steht in Markus 10, aber dann auch in Parallelstellen Matthäus 19 und Lukas 18. Ich rede so ein bisschen komisch, ich habe so eine Klammer im Mund, also ein bisschen behindert gerade, aber ist okay. Nächste Woche werde ich dann den Text, die Fortsetzung die Fortsetzung des Textes predigen. Also ich lese heute nur Markus 17 bis 27 in der Übersetzung von Kammermeier. Vielleicht das erste Bild. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu. Bitte? Alles gut? Markus 10, 17 bis 27. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst keine Ehe zerstören, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre Vater und Mutter. Meister, antwortete der Mann, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, so wirst du in Gott einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für einen Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Die Jünger waren bestürzt über diese Worte. Deshalb betonte er noch einmal: Ja, für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Eher lässt sich ein dickes Seil in ein Nadelöhr einfädeln. Anderswo heißt es: Leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, in Gottes neue Welt kommen. Darüber erschraken die Jünger noch mehr. Und sie fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie ernst an. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Ich denke, ihr kennt alle diese Geschichte. Und ich habe Fragen an diese Geschichte. Was redet da Jesus? Warum ist er denn so schroff zu diesem Mann, der doch nach eigenem, ja, erstmal ihm huldigt, sich vor ihm niederwirft und nach eigenem Bekunden die Gesetze einhält? Und dann ist er noch beinhart zu seinen Jüngern und erst korrigiert er den Frommen und: Was nennst du mich gut? Und dann stellst du Jesus unverständliche Forderungen auf. Schließt du ernsthaft die Reichen aus? Und wenn ja, wer kann dann gerettet werden? Wir sind doch alle reich irgendwie. Heißt das, dass wir als Christen alle arm sein müssen oder arm werden sollen? Lass uns den Text nochmal Schritt für Schritt angucken. Da kommt also ein Mann auf Jesus zu und wirft sich vor ihm nieder. Was für eine Geste. Wir schließen daraus, dass er ein junger Mann gewesen wäre. Steht nirgendwo im Text. Überschrift: der reiche Jüngling. Von Junge steht da nichts. Aber okay, wir schließen das aus dieser Geste. Und dieser junge Mann spricht Jesus an, guter Meister, Lehrer, Rabbi. Er anerkennt Jesus als Autorität, und zwar als Autorität, die Antwort zu geben weiß auf diese alle entscheidende Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Oder anders gesagt, um vor Gott bestehen zu können? Was glaubst du persönlich? Was glauben wir? Welche Antwort geben wir auf diese Frage? Was muss ich tun? Keinen allzu großen Mist bauen, scharfe Häusle bauen, anständig sein. Bei Goethe heißt es, edel und tugendreich sei der Mensch, hilfreich und gut. Täglich, Schiller, vielen Dank. Ich dachte, mich zu erinnern, deutsche Klassik, aber gut, also Schiller. Täglich eine gute Tat. Also das habe ich bei den Pfadfindern gelernt, das weiß ich ganz genau, die Quelle. Baden-Powell, yeah, right. Sind wir stolz auf unser Konto und auf unsere bedeutende Lebensleistung? Und naja, einige von uns haben sie ja wirklich auch in der Welt was vorzuweisen und einige haben sogar was zu vererben. Also, wenn das nichts ist. Da kommt es jetzt zu diesem Wortwechsel, guter Meister. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Gott selbst. Was sagt er da eigentlich? Ist das ein Genervtsein oder was ist denn das? Das kommt so komisch rüber. Eigentlich stellt Jesus diesem Mann die Frage in dieser Antwort, wer glaubst du eigentlich, wer ich bin? Glaubst du, dass der, dem du gerade die Frage stellst, Gott selbst ist? Und die Antwort, die er dir gibt, die ist endgültig, die ist nicht mehr zu diskutieren. Glaubst du das wirklich? Und dann, Gott hat doch längst geantwortet in seinem Gesetz, du kennst doch seine Gebote. Im Matthäustext, in der Parallelstelle, heißt es dann, dass der junge Mann die Gegenfrage stellt, welche Gebote meinst du genau? Vielleicht hat er die paar hundert Gebote im Hintergrund, die alle einzuhalten waren. Und Jesus nennt ihm dann aus den 10 Geboten in 2. Mose 20 die Gebote 5-9. Der Mann beteuert dann glaubhaft, dass er doch von Jugend an diese Gesetze befolgt habe. Weder gemordet, noch die Ehe gebrochen, noch gestohlen, noch verleumdet, Vater und Mutter geehrt zu haben. Und spannend ist an dieser Stelle, Jesus hinterfragt diese Antwort nicht. Die steht. Das gilt. Und dann heißt es, er schaut ihn voller Liebe an. An anderer Stelle heißt es, oder an anderer Übersetzung, Jesus gewann ihn lieb. Und ich denke, das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt Jesu Antwort bedenken, was er diesem Mann antwortet, das geschieht aus Liebe. Er gewann ihn lieb, steht da. Und dann kommt diese Antwort. Und es ist nicht aus menschlichem Genervtsein, sondern ja, er ist voller Liebe für diesen jungen Mann aus dem Volk Israel, der die Gebote ernst nimmt, der glaubt, alles getan zu haben, was ihm klar geworden ist, aber dennoch spürt er, irgendwas fehlt. Irgendwie ist sein Leben noch nicht vor Gott richtig. Er spürt das, deshalb kommt er ja zu Jesus. Und er fragt nach dem Tun, nach dem Müssen. Er ist ein Gefangener seiner Vorstellungen. Auch wir wollen doch uns irgendwie den Himmel erarbeiten. Gut sein, was dafür tun, so ticken wir auch. Und alle Weltreligionen ticken so. Irgendwie sich hocharbeiten, um bei Gott anzukommen. Jesus sieht tiefer als dieser Mann. Er will ihn für sein Reich gewinnen, weil er ihn lieb hat. Er will ihn nicht in die Wüste jagen, er will ihn gewinnen. Und deshalb muss er so radikal, so an die Wurzel gehend antworten. Kein Drumherumreden. Das wird hier nicht helfen. Und er sagt ihm diese drei Dinge. Verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Schweigen im Walde. Drei Hammerschläge. Lange Pause. Keine Diskussion. Gott hat geredet. Und dann heißt es, tief betroffen und traurig ging der Mann weg, denn er war sehr reich. Rabbi, das kann ich nicht. Wenn das die Bedingung ist, um ins Reich Gottes zu kommen, dann bin ich draußen. Das ist Jesu Seelsorge. Aus Liebe, um ihn zu gewinnen, nennt er klar den Preis und ruft zur Entscheidung. Es klingt nach Urteil und ist doch eine Einladung. Für diesen Mann ist er in die Welt gekommen, um am Kreuz sein Leben für ihn zu opfern. So sehr hat er ihn lieb. Für jeden von uns und jeden Menschen in den Glasbläserhöfen und jeden, den wir kennen, ist er gekommen, um ihn bzw. sie nach Hause zu lieben. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er selbst, Jesus, überbrückt durch seinen Tod und seine Auferstehung diesen tiefen Riss zwischen Gottes Anspruch an uns und unserer Unmöglichkeit, diese Kluft aus eigener menschlicher Kraft zu überwinden. Er selbst überbrückt diesen Riss. Aber was sagt er diesem Mann da eigentlich in diesen drei Bedingungen? Was fehlte dem? Vielleicht die nächste Folie, bitte. Das erste Gebot, in dem die weiteren Gebote bereits enthalten sind, lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir verehren und ihnen Opfer darbringen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen anderen neben mir. Doch denen, die mich lieben und meine Gebote halten, bin ich gnädig. Er sagt ihm, nicht das Halten der Gebote wird dich am Ende retten. Wenn du auch nur ein einziges Gebot übertreten würdest, beginnend schon mit dem ersten, dann bist du verloren. Du wirst sie nicht alle halten können. No way. Du wirst dich aus eigener Kraft nicht ins Himmelreich hocharbeiten oder beamen können. Für Menschen ist es unmöglich. Doch, und dann geht der Satz weiter, doch denen, die mich lieben, bin ich gnädig. Nächste Folie. Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist das zweite. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selbst liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Und im Wochenspruch für diese Woche heißt es, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was Jesus ihn fragt, ist eigentlich, oder was er ihm sagt, ist eigentlich, liebst du Gott, den Vater, so ungeteilt? Hast du dich mit allem, was du bist und hast, ihm hingegeben? Ist dein Halten der Gebote eine Folge deiner Gottesliebe? Und geschieht das aus seinem Geist und aus seiner Kraft? Oder willst du eigentlich dein eigener Herr bleiben und Gott durch ein paar Opfer irgendwie gnädig stimmen und zufriedenstellen? Das ist die Frage, die dahinter steht. Dann sagt er weiter, und ich sage dir, wenn du Gott wirklich liebst, dann wirst du auch mir, dem Sohn Gottes, vertrauen und mir folgen. Das genau fehlt ihm. Die totale Hingabe an Gott, den Vater, den Nächsten lieben, nicht nur ein paar Gesetze erfüllen, damit Gott zufriedengestellt ist, sondern wirklich den Nächsten lieben und Jesus gehören. Das fehlt ihm. Und indem ihm dieses fehlt, obwohl er doch vermeintlich alles hat und die Gebote erfüllt, wenn ihm dieses fehlt, dann fehlt ihm das Entscheidende, nämlich die erfahrene Gottesliebe. Warum sagt Jesus diesem Mann, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen? Das hat er doch zu anderen so nicht gesagt. Weil er ihn liebt. Oder anders gesagt, weil er ihn liebt. dieser hatte ja gefragt, was muss ich tun? Genau. Und jetzt erkennt er an dieser Forderung sein Gefangensein im Irdischen. Das, was er glaubte zu haben, das hatte ihn. Das wird ihm erst durch dieses nicht loslassen können oder wollen klar. Jetzt wusste er, was es ihn kosten würde, nämlich sein Leben. Hier beginnt ein Kampf in seinem Herzen. Sein trauriges Weggehen muss ja nicht das letzte Wort gewesen sein. Gott geht ihm nach. Jesus liebt ihn. Bei mir hat dieser Kampf 4 Jahre gedauert, bis ich bereit war, umzukehren und mein Leben Jesus wirklich vorbehaltlos mit allen möglichen Konsequenzen anzuvertrauen. Ich war damals bereit, Mönch zu werden, wenn er das von mir fordert, oder als Missionar nach Afrika zu gehen oder wo immer er mich hinschickt. Das waren die Konsequenzen, die ich einkalkuliert habe. Ehelos zu bleiben, was bedeutet das? Jesus mein Leben in die Hand zu geben. Frag dich, wie wichtig dir das wirklich ist, einen Platz im Himmel zu erwerben, beziehungsweise anders formuliert, wie groß deine Sehnsucht ist, der Einladung Gottes zu folgen. Und dann entscheide dich für eine ganze Hingabe deines Lebens. Nur wenn das Weizenkorn bereit ist zu sterben, das heißt sich im Boden aufzulösen, wird es Frucht bringen können. Frucht, die einen Reichtum bei Gott darstellt, der niemals verloren geht. Ich habe irgendwo gelesen, diesen Satz, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halbes Christsein ist ein ganzer Unsinn. Das ist ein hartes Wort. Der Mann ging traurig weg, denn, heißt es, er war sehr reich. War er irgendwann in seinem Leben bereit, alles zu verkaufen, um die eine Perle im Acker zu erwerben? Er ging traurig weg. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ob ihm irgendwann sein ganzer Reichtum wertlos wird und hohl ihn nicht mehr ausfüllte. Gott hatte durch Jesus zu ihm gesprochen und ihn persönlich eingeladen in sein Reich. Wenn auch mit dieser Bedingung, dass er sich von Gott Mammon trennen, lossagen musste. Gott ruft ihn heraus aus der Bindung in die Freiheit. Erst mit dem freiwilligen Loslassen dessen, was ihm gehörte, und dem äußerlichen Armwerden, kann Gott ihn beschenken, mit seinem echten, ewigen Reich werden, mit einem Schatz im Himmel, wie es der Text sagt. Ich verstehe diese Geschichte und ich weiß, die Befreiungstheologie sieht das alles ganz anders, nimmt diesen Text für eine völlig andere Interpretation. Ich verstehe den Text so, dass hier nicht allgemein die Frage des Habens verhandelt wird, sondern die Frage, wie er es haben darf, nämlich im Freisein davon. Indem er alles verkaufen und alles Geld den Armen schenken soll, soll er dem Gott Mammon die rote Karte vorhalten, der dadurch alle Anrechte auf ihn verliert. Bei mir war es damals so, dass Gott mir die Hand hingestreckt hat und das Einschlagen in seine Hand bedeutet hat, loszulassen von den falschen Freunden aus der Szene damals. Ich habe mir die langen Haare abgeschnitten und ich gehörte nicht mehr zu ihnen. Das war die Konsequenz. Es gab weitere Konsequenzen, aber dieses kann ich einfach so mal berichten. Nächste Folie bitte. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther: Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Und Paulus lebt das, indem er sein Vertrauen auf Gottes barmherzige Gnade wirft. Er verlässt sich ganz und gar auf Gottes Gnade und empfängt Jesu Erlösung. Das ist der schmale Weg, der Geburtskanal, durch den wir alle müssen. Unser Leben verdanken wir nicht uns selbst. Es wurde uns geschenkt und wir müssen bei der Geburt, mussten alle durch die Enge, um in die Welt hineingeboren zu werden. Ein Kind ist hier, das 1,5 Monate alt ist. So geht es dann auch mit unserer zweiten Geburt. Unser Leben in Gottes Reich verdanken wir nicht uns selbst, sondern Gottes Liebe. Und das Geborenwerden geht nur durch die enge Pforte der freiwilligen Selbsthingabe an ihn. Aber dann wartet das Leben in neuer Freiheit auf uns. Und ich will auch von der dritten Geburt sprechen. Es wird mal irgendwann durch das Tor des Todes gehen und des Gerichts in die Weite des ewigen Lebens. Und wir haben hier in dieser Zeit erst das Angeld oder den Vorschuss, in dem wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und die Jünger? Jesus sieht sie alle einzeln an, steht hier. Wir stehen als Einzelne vor ihm. Ja, für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Die Jünger erschraken vor der Klarheit, mit der Jesus in göttlicher Autorität sprach. Das Wort erschrecken oder erschraken steht in der Bibel immer wieder dort, wo Menschen Gottes Welt begegnen. Zum Beispiel die Hirten auf dem Feld von Bethlehem, Lukas 2. Da trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch und allen Menschen eine große Freudenbotschaft. Also hier das Wort erschrecken. Ja, für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich. Eher lässt sich ein dickes Seil in ein Nadelöhr einfädeln, als dass Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, in Gottes neue Welt kommen. Aber wer soll denn dann gerettet werden, Herr? Jesus antwortet nochmal, er wiederholt das Ganze und er sagt ganz ernst zu ihnen, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Was heißt das denn? Jesus lädt uns ein, uns ihm anzuvertrauen. Unser ganzes Leben in allen Bezügen, wir haben vorhin das Lied gesungen, mein Herz gebe ich dir, das ist genau gemeint. Mit all unserem Reichtum, unseren Sicherheiten, unseren Leistungen, unserem guten Ansehen bei den Menschen und was sonst uns binden will. Er will, dass wir ihm glauben. Das heißt, dass wir ihm vertrauen, dass wir dann nicht zu kurz kommen. Er will uns die Hände füllen, uns beschenken mit einem Leben, das sich wirklich lohnt. Mit einem Leben in der Gegenwart des unendlich reichen Vaters im Himmel, der uns liebt und der sich an uns und an der Gemeinschaft mit uns freut, der unsere Entfaltung will, der Entdeckerfreude schenkt und einen Sinn im Leben. Ist dieser Jesus von Nazareth wirklich vertrauenswürdig, wenn er in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, ihnen das Leben zu bringen, ein Leben in unvorstellbarer Fülle. Vor dieser Frage stehen wir. Das ist immer neu die Frage, die Gott uns stellt. Vertrauen wir ihm? Ist Jesus vertrauenswürdig? Der heutige Text steht bei Lukas 18 direkt nach der Geschichte von Jesus mit den Kindern, über die ich das letzte Mal gepredigt habe. Wo es heißt, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen, wer sich die neue Welt Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, kommt nicht hinein. Wir können sie uns nicht erarbeiten durch unser Gutsein. Wir können sie uns nur schenken lassen wie ein Kind. Und direkt im Kapitel nach dem Text, den ich jetzt heute betrachte mit euch, in Lukas 19 wird die Geschichte von Zachäus erzählt, dem reichen Zolleinnehmer, der Jesus in sein Haus mitnimmt, von seinem Gewissen überführt wird, sich bekehrt und nicht an seinem Reichtum hängt und festhält. Und Jesus sagt zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute ist ein großer Freudentag für dich und deine Familie, denn du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen, aber Gott hat euch allen heute Rettung gebracht. Gerade dazu ist der Menschensohn gekommen, den Verlorenen nachzugehen und sie zu retten. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott gibt es kein Unmöglich. Es gibt also auch Hoffnung für jeden von uns. Letzten Freitag stand im Losungsbüchlein ein Gebet von Albrecht Dürer. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, dem Maler. O, ich lese es mal vor, O Herr Jesus Christus, behalte uns den rechten, wahren christlichen Glauben. Hilf uns, dass wir deine Stimme erkennen und keinem anderen Lockruf des menschlichen Wahns nachfolgen, auf dass wir nicht von dir weichen. Vielleicht haben wir vor Jahren einen guten Anfang mit Jesus gemacht, haben unser Leben ihm gegeben, sind ihm mit ihm den Weg gegangen. Und dann haben sich eventuell leise und unmerklich doch Wünsche in unser Leben eingeschlichen, wo wir nicht nach Gottes Willen gefragt haben, sondern anderen Stimmen gefolgt sind und prompt in Unfreiheit gerieten. Ich will abschließen und uns vorschlagen, dass wir nochmal einen Moment Stille haben. Wir hatten das vorhin schon, aber vielleicht hat Gott geredet zu jemandem von uns, ob etwas unserer ungeteilten Nachfolge im Weg steht. Etwas, an das wir unser Herz gehängt haben. Und wo Jesus dich heute fragt, ob du ihm vertrauen willst und ihm das geben magst, was Jesus vielleicht bisher nicht von dir fordern durfte. Oder dir wegnehmen durfte, um dich in die Freiheit zu führen. Du, Herr, regier in mir, war vorhin unser Lied. Vielleicht gibt es in meinem Leben Dinge, Menschen oder auch Festlegungen, die ich an Gott loslassen soll. Und wo ich ehrlich sagen muss, Herr, das kann ich heute nicht. Hilf mir, ich will doch mit dir gehen, dir nachfolgen mit ungeteiltem Herzen, aber ich schaff's einfach nicht. Hilf mir in meinem Unglauben. Vielleicht ist das Gebet von jemandem heute. Und vielleicht ist eine Person unter uns, die von Jesus heute Morgen gefragt wird, bist du bereit, dein Leben und all deine Lebensentwürfe mir, Jesus, so vorbehaltlos anzuvertrauen, dass ich, Jesus, die Regie in deinem Leben übernehmen darf. Dass du durch Krisen hindurch, wie durch Häutungen hindurch, zu dem Menschen wirst, den ich mir vorgestellt habe, als ich dich ins Leben rief. Nach dem Gottesdienst, heute, wäre die Möglichkeit dafür. Amen.